Herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast, der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 25. April, und der Monat geht schon wieder zu Ende. Und das ist die letzte Sonderfolge, wenn es um Anlagesysteme, Anlagestrategien geht. Wir haben schon sehr tief über Buy and Hold, Value Investing, Growth Investing geredet. Und heute zum Abschluss reden wir über das antizyklische Investieren, Quality Investing, CanSlim und das All-Weather-Portfolio von Ray Dalio, was wir daraus Vorteile und auch Nachteile ziehen können und dann in unsere eigene Anlagestrategien inkludieren können. Kommen wir zum antizyklischen Investieren. Der Name sagt ja schon, amerikanisch noch ein bisschen besser, Contrarian Investing. Contrarian, der so immer dagegen ist, die Contrarian-Strategie, auch in Deutschland so bekannt, ist eine Anlage, da geht es oft ums Timing natürlich, wie schon sagt, antizyklisch, auch das Wort, dass es schon eine aktive Strategie ist, bei der Anleger eben versucht, den Ertrag zu generieren, eine tolle Rendite, auch eine Überrendite zu erzielen, indem er entgegen der breiten Masse, also antizyklisch, gegen den Strom also handelt. Das bedeutet prinzipiell, bei schlechter Konjunktur zum Beispiel und sehr schlechter Marktstimmung zu kaufen und bei guter Konjunktur bzw. Stimmung auch zu verkaufen oder gegen den Markt sich zu stemmen, um das mal relativ einfach hier auf den Nenner zu bringen. Der zur Börsenweisheit gewordene Spruch von Karl Mayer von Rothschild, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen, fasst diese Strategie in sehr markigen Worten zusammen. Und es ist ja umstritten, ob die ganzen Zitate, erst recht, wenn es um Rothschild geht, ob die alle so weit stimmen. Aber man muss sagen, da ist immer was Wahres mit dabei bei solchen Sprüchen. Die Grundidee dahinter ist eben, dass die Meinung der Mehrheit wie bei den Lemmingen oft kein gutes Zeichen ist, weil die Mehrheit zu einer Übertreibung oder der Mensch an sich oft zu Übertreibungen, erst recht in Gruppen, führt, der eben auch die Kurse zu Übertreibungen führt, sowohl nach oben als aber eben auch nach unten. Ist zum Beispiel die Mehrheit der Anleger sehr positiv für einen Markt gestimmt, erwartet sie weiter steigende Kurse, so kauft sie weiter mehr Wertpapiere, auch noch zu höheren Preisen, die fundamental eben nicht mehr gerechtfertigt sind. Es kommt folglich zu einer Abweichung vom inneren Wert. Das hatten wir in den letzten Folgen ganz klar behandelt, was mal Value Investing heißt. Ebenso verhält es sich bei den Verkäufen bei einem Papier. Die Anleger verkaufen aus Angst oder schierer Panik die Papiere immer weiter und sorgen so für Kurse, die immer weiter und rapider fallen, sogar unter ihre faire Bewertung, unter den Buchwert von Unternehmen zum Beispiel, die es eben rechtfertigen würden. Die Strategie legt die Annahme zugrunde, dass sich die Anleger nicht rational verhalten. Das ist ja dann das Prinzip des Homo economicus, aber das sind wir wahrscheinlich alle nicht, denn der Mensch ist nicht rational. Der Mensch ist emotional und durch eine große Emotionalität kann die Rationalität nicht durchdringen, sondern eben oft wie Herdentiere sich agieren, erst recht, wenn sie in großen Gruppen, Gemeinschaften sind, immer das Verhalten der breiten Masse eben nachzuahmen, sprich auch eher hinterher zu rennen. Das ist dieses Lemmingen-Beispiel auch. Dies wiederum kann andere Marktteilnehmer auch potenziell attraktive Investmentchancen ermöglichen, wenn sie schaffen, sich davon abzukoppeln. Außerdem nimmt die Strategie an, dass sich ein Finanzmarkt in Zyklen eben bewegt, also auf fallende Kurse, auf wieder steigende Kurse folgen und umgekehrt, das machen wir mal auf, ab, auf, ab, auf, ab. Sie kann somit auch als eine Mean-Reversion-Strategie betrachtet werden. Mean ist immer der Durchschnitt. Hierin liegt auch die größte Schwierigkeit der Strategie. Setzt sie doch ganz klar voraus, dass der Anleger in der Lage ist, innerhalb einer gewissen Toleranz eben den Zeitpunkt des Tiefs beziehungsweise auch des Höchstpunkts zu bestimmen, und das ist extrem schwierig. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass ohnehin bereits tief gefallene Aktien eben noch viel weiter fallen werden. Es kann man sehen bei so Salami-Crashs, die nach 2000 passiert sind. Da hat man oft gedacht, dass womöglich ein Tiefpunkt erreicht ist, aber die Aktien sind dann nochmal 40% gefallen. Und bei den 40% dann nochmal 40%, weil Prozentrechnung, da kann es immer weiter runtergehen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Value Traps, wenn es einfach sehr gut aussieht. Man denkt, jetzt hat man diese sehr niedrige Bewertung erreicht. Viel weiter runter geht es gar nicht mehr. Und dann kommt eben nochmal ein Kurssturz, weil hier noch nicht die ganze Luft draußen ist. Aber ein sehr interessanter Ansatz, das merkt man bei den Leuten, die diesen Ansatz vertreten. Die sind meistens auch gegen andere Sachen eher gegen die Mainstream-Meinung eingestellt. Sieht man, dass es auch wieder auf die Person geht. Bei Value Investing hatten wir das Bereich, dass das auch Personen verinnerlichen und auch in diesen anzügliches Investieren merkt man bei vielen Leuten, die es wirklich professionell betreiben und das als ihre Lebensphilosophie gemacht haben, dass es auch auf die Persönlichkeit Einfluss hat. Kommen wir zum Quality Investing, was wir schon öfters in den letzten Episoden genannt haben. Quality Investing ist eine Anlagestrategie, die eben auf der Identifikation von Investmentobjekten mit überdurchschnittlich hohen Qualitätsmerkmalen basiert. Die Idee des Quality Investing stammt aus der Welt von Anleihen und Immobilien, kommt das her, wo ja die Ratings und die Gutachten, die Qualität und auch der Preis der Investitionsobjekte ist ganz klar bestimmt. Bei Aktien werden mittels Fundamentalanalyse ergänzt, um welche Qualitätskriterien wie Glaubwürdigkeit, Unternehmensführung zum Beispiel, Compliance, Titelidentifizierung, die besonders wertvoll sind, also auch über hinaus qualitativ hervorstechend sind. Qualitätsinvestoren interessieren sich besonders auch für Qualitätstitel, die eine günstige Bewertung am Aktienmarkt zum Beispiel aufweisen. Die Einteilung von Investitionsobjekten nach Qualitätsmerkmalen hat bei Anleihen und Immobilien eben eine sehr lange Tradition. Bonitätsnoten ergeben ein Qualitätskriterium bei Anleihen von Unternehmen, aber auch von Staaten. Anlagewürdige Bonität steht für höhere Qualität. Als spekulative Bonität, Anleihe von spekulativen Bonitäten werden entsprechend auch Schrottanleihen oder auch Ramschanleihen genannt. Da kennt man das. Ein AAA-Rating ist das positivste Rating und Schrott ist natürlich damit um einiges weiter drunter ist. Das ist dann Richtung D und C. Fängt es eigentlich auch schon an, sehr schrottig zu werden. Bei Immobilien erfolgt eine Qualitätsbeurteilung durch Experten und sogenannten Sachverständigte. Obwohl nicht gesetzlich geregelt, wird die Qualität anhand eines bestimmten Kriterienkatalogs bestimmt und die zumeist auch der Wertermittlung der Immobilie. Wieder Benjamin Graham, sieht man, wie wichtig diese Person auch ist in diesem Bereich, weil ja auch viele Bereiche, wie gesagt, diese ganzen Strategien auch zusammen spielen, zusammen wirken, kann man nicht getrennt voneinander alles betrachten. Wie gesagt, der Urvater des Value Investing war der erste, der diese Qualitätsproblematik bei Aktien bereits eben in den 1930er Jahren erkannte und eine Untersuchung zwischen qualitativ hoch, aber auch minderwertigen Aktien vornahm. Von ihm stammt auch die Beobachtung, dass die größten Verluste nicht dadurch entstehen, dass Qualität zu einem zu hohen Preis gekauft wird, sondern dadurch, dass man geringe Qualität zu scheinbar günstigen Kursen erwirbt. Und das war immer auch von Warren Buffett dann eine Lehre daraus als Schüler von Benjamin Graham. Es ist besser, ein tolles Unternehmen für einen hohen Preis zu kaufen, als ein Unternehmen, was einfach günstig ist, für einen günstigen Preis zu kaufen, was aber eben nicht diesen Qualitätsstandards entspricht. Also lieber wirklich ein qualitativ hochwertiges Unternehmen für einen höheren Kurs kaufen als irgendeine Schrottanleihe, als die, wenn man es mal so übertragen möchte. In der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur erlangte auch das Qualitätsthema im Unternehmenskonzept, besonders durch die 1970 entwickelte BCG-Matrix, die man ja aus der Schule kennt, verstärkt Aufmerksamkeit. Anhand der beiden Ausprägungsdimensionen Marktwachstum, angelehnt an den Produktionslebenszyklus, und auch Marktanteil, angelehnt an das Erfahrungskurvenkonzept, lassen sich Produkte innerhalb eines Unternehmens, aber auch Unternehmen selbst, in zwei Qualitätskategorien unterscheiden. Und das waren damals immer die Cash Cows und Stars und zwei Nicht-Qualitätskategorien. Und das waren Question Marks, also die Fragezeichen, und die Poor Dogs, also die langsam sterbenden Unternehmen oder die sehr unten an der Nahrungskette sind, unterteilen und in einer Matrix eben darstellen. Das ist von der Boston Consulting Group gewesen. Weitere wichtige Werke zur betriebswirtschaftlichen Qualität von Unternehmen stammen vor allem aus der amerikanischen Management-Literatur. Dazu gehören beispielsweise In Search of Excellence von Thomas Peters und Robert Waterman, aber auch Build to Last von Jim Collins und Jerry Powers, sowie Good to Great von Jim Collins, der da auf diesem Bereich auch ein großer einen Beitrag geleistet hat. Quality Investing hat besonders nach den Platzen der Börsenblase 2001 und auch der spektakulären Pleite von Enron, WorldCom und Parallel Auftrieb erfahren, Bilanzfälschungen, Thema wieder Compliance, ganz wichtig, und andere Finanzbetrügereien führten unter Investoren zu vermehrter Nachfrage nach einer gezielten Auswahl von Qualitätsaktien, weil nichts ist schlimmer als der Totalverlust, wie zum Beispiel durch Betrug oder durch ein Unternehmen, was dann doch ein fauler Apfel war. Wie kann man solche Aktien identifizieren? Zur Identifikation von Qualitätsaktien orientieren sich systematische Qualitätsinvestoren in der Regel an einen definierten Kriterienkatalog. Dieser ist zumeist auch selbst entwickelt, kann man also auch selbst seine Kriterien für sich selbst festlegen und werden auch dann kontinuierlich gepflegt, also natürlich wieder um einiges mehr Aufwand als bei Buy and Hold. Selektionskriterien, die nachweislich einen Einfluss und Erklärungsgehalt auf den betriebswirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens haben, lassen sich in 5 Kategorien einteilen. Zum Beispiel Finanzkraft. Finanzkraft ist die Überprüfung der Finanzkraft eines Unternehmens, erfolgt eben maßgeblich anhand der Bilanzen immer und durch Vergleiche von Finanzkennzahlen mit Sektoren und Marktdurchschnitt, also wieder mit den Konkurrenten auch, und durch einen direkten Vergleich mit anderen Unternehmen, der zeigt, wie das Unternehmen also da im Vergleich dasteht. Dabei sollten die Zahlenwerte nicht isoliert betrachtet werden, sollte man nie tun, sondern immer im Gesamtkontext des Unternehmens und auch der Branche und der momentanen Marktlage sehen. Ein besonderes Augenmerk sollten auch Erträge, den Cashflows und Free Cashflows sowie auch die Verschuldung gewidmet werden. Auch die Quelle der Erträge sollte man unter die Lupe nehmen. Je mehr Erträge das Unternehmen im Kerngeschäft erwirtschaften kann, desto besser ist es tendenziell auch aufgestellt, weil danach kann es immer noch expandieren in Nebenbereiche, in Nischen. Aber die Nischen werden nie, sehr selten das Kerngeschäft wirklich ersetzen können. Und darauf muss man sich also konzentrieren. Der weitere Punkt neben der Finanzkraft ist das Kurspotenzial. Die Qualität und die günstige Aktienbewertung sind bei Quality Investing eng miteinander verknüpft. Während ein rigoroser Qualitätsfilter die Aktien teilweise vor Kurseinbrüchen aufgrund einer negativen Unternehmensentwicklung bewahren kann, soll die Einbeziehung einer günstigen Bewertung garantieren, dass die Aktien mittel- bis langfristig den Markt eben schlagen. Bei der Bewertung gilt besonders auf das Discounted Cashflow Modell sich darauf zu konzentrieren, aber auch natürlich Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber auch Kurs-Buch-Verhältnis, KGV, sind zu beachten, kann also teilweise auch wieder reingezogen werden. Wir hatten es ja schon bei Value Investing immer nur mit gewissen Nuancen. Darf man hier wirklich nur rangehen, sollte besonders das KGV nicht überbewerten oder auch unterbewerten. Vergleicht man die ermittelten Werte mit Marktdurchschnitten, enthält man ein Indiz dafür, aber nur ein Indiz, wie die Bewertung der Aktie momentan aussieht. Dann als dritter Punkt neben Finanzkraft und Kurspotenzial ist das Geschäftsmodell. Die Analyse des Geschäftsmodells soll Aufschluss darüber liefern, mit welcher Strategie, also die langfristige Ausrichtung eines Unternehmens, und auf welche Märkte und welche Sortimenten im bedient werden sollen. Dabei spielt besonders der Wettbewerbsvorteil eine ganz wichtige Rolle. Das Geschäftsmodell muss nachvollziehbar sein und sollte einerseits fokussiert auf die Kernexpertise, aber andererseits ausreichend diversifiziert sein. Die Geschäftsrisiken und Geschäftsentwicklungen müssen kalkulierbar bleiben und es muss auch einschätzbar sein, wie hoch das Ertragspotenzial für das Geschäftsmodell überhaupt ist. Als nächstes ist das Thema Marktumfeld ein eigener Bereich. Eine Analyse des Marktumfelds ist für die Qualitätsbeurteilung eines Geschäftsmodells auch unerlässlich, muss man sagen. Das ist auch das größte Risiko oft. Dabei sollte von einer Branchenbetrachtung abgesehen werden, denn Qualitätsunternehmen müssen sich in einem bestimmten Markt eben behaupten können und nicht nur in einer Branche und dürfen nicht nur aus einer unter Umständen schwachen Branche auch herausragen, sondern müssen auf dem Markt bestehen, der über diese Branche hinausgeht. Bei der Analyse des Marktumfelds spielt die potenzielle Marktgröße, die Positionierung des Unternehmens in diesem Markt eine ebenso große Rolle wie die zukünftige Marktentwicklung und auch den Wettbewerbsgrad. Wichtig ist zudem, welche Profitabilität in diesem Markt erreicht werden kann und in welcher Kapitalintensität gerechnet werden muss. Und als letzter Punkt, aber ein sehr wichtiger Punkt, wir hatten es, Warren Buffett schätzt da ein sehr großes Augenmerk darauf, ist das Management. Ein Unternehmen ist zumeist nur so gut wie die Menschen, von denen es eben geführt wird. Eine Bewertung des Managements ist somit sehr wichtig, aber auch sehr schwierig. Indikatoren für ein gutes Management können niedrige Fluktuationsraten sein, das heißt weniger Abgänge zum Beispiel von den Arbeitern oder von unteren Management, wenig Wechsel, besonders im Managementteam, das ist sehr wichtig, sind oft ein gutes Zeichen. Die Führungsorganisation des Unternehmens sollte zudem auch sehr logisch aufgebaut und klar strukturiert sein. Ein schneller Führungsrhythmus, das heißt häufige Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen, können Indizien für eine gute Kommunikation und Compliance sein und auch funktionierende Prozesse darstellen. Zudem sollte ein guter Kontakt immer zu den Shareholdern bestehen. Die Güte von Investor Relationships kann auf Hinweis darauf geben, wie es momentan da aussieht, kann ich nur jedem empfehlen. Wenn man in bestimmte Einzelaktien investiert ist, sollte man online auf die Seiten gehen und nach Investor Relationship gucken. Gibt sehr interessante Informationen, das sind auch alle Presseinformationen dazu, auch alle Quartalsberichte, zum Beispiel Berichtsbilanzen, Analysteneinstufungen sind mit dabei. Teilweise kann man sich dazu Newsletter anmelden als Investor. Und das kann man wirklich nur jedem an die Hand nehmen. Und wenn es sowas nicht gibt und man schon merkt, auch die Webseite, das kommt nicht so meinen Standards rüber, wie ich mir das so vorstelle als Investor von diesen Unternehmen, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass wir vielleicht nicht von Qualität hier reden. Quality Investing kann man wieder in Vergleich setzen zu Value und auch Growth, also Wachstumsinvestieren, ist ein Anlagestil, der unabhängig eben von Value Investing und Growth Investing betrachtet werden kann. Ein Quality Portfolio kann demnach sowohl Growth als auch Value Aktien enthalten. Darüber, ob man wirklich eine große Unterscheidung zwischen Growth und Value machen muss, haben wir ja in der letzten Folge geredet. Value Investing stützt sich heutzutage vornehmlich auf die Aktienbewertung. Gewisse Bewertungskennzahlen wie das Kursgewinn und auch das Kursbuchwertverhältnis spielen dabei eine zentrale Rolle, nicht die einzige natürlich. Value wird dabei entweder über das Bewertungsniveau im Vergleich zum Gesamtmarkt oder auch zum Sektor definiert oder aber auch als das Gegenteil von Growth. Eine fundamentale Unternehmensanalyse ist dabei eher zweitrangig. Ein Value-Investor kauft demnach ja immer ein Unternehmen, weil es in seinen Augen nach seinen eigenen Kategorien, wie bei Quality natürlich auch, unterbewertet ist und sich zudem um ein gutes Unternehmen handelt. Ein Quality-Investor kauft ein Unternehmen, weil es ein exzellentes Unternehmen ist und dafür auch gerne für einen höheren Preis und auch da ein Bewertungsniveau noch relativ attraktiv ist, aber wie gesagt oft eben einen höheren Preis hat, als zum Beispiel der innere Wert womöglich hergibt. Growth Investing setzt ja vor allem auf wachstumsstarke Unternehmen. Gewinneinschätzungen von Experten führen zu Kenngrößen wie Gewinn je Aktie, Notizen, denen hohe zukünftige Gewinne und ein starkes Wachstum des Gewinns pro Aktie zugetraut werden, werden auch selektiert danach natürlich. Die Frage, zu welchem Aktienpreis diese Gewinnerwartungen gekauft werden und auf welcher fundamentalen Basis das Wachstum eben fußt, sind dabei oft sekundär. Growth-Investoren kaufen somit also vornehmlich Aktien mit großem Gewinnwachstum, hohen Gewinnerwartungen, gleich welchen Bewertungsniveaus. Quality-Investoren bevorzugen Titel, deren hohes Gewinnwachstum eher auf soliden fundamentalen Basis aufgebaut sind und gleichzeitig einen gerechtfertigten Preis aufweisen. Natürlich zu jedem dieser Anlagestrategien, was wir heute hatten, auch in den letzten Folgen hatten, gibt es auch besondere ETFs. Man muss sagen, Quality, der Quality gescreente World ETF, ist in vielen Marktsegmenten, Marktzeiten besser gelaufen, muss man sagen, weil da wirklich darauf geachtet wurde, dass Qualitätsunternehmen dabei sind. Beispiele waren oft Apple, Microsoft sind da, aber teilweise ist da Facebook nicht inkludiert, aber auch Tesla nicht. Bei Tesla wird es sehr wahrscheinlich die Bewertung sein, bei Facebook könnte es Thema Compliance sein. Die sind da rausgenommen, dafür sind andere dividendenstarke Werte höher gewichtet, auch nationale Werte. Das gibt es, was man auch da sich genauer angucken kann. Quality, das ist ein sehr interessanter Bereich bei den ETFs, was da für die Zusammensetzungen zusammenstehen, ob das für einen was ist. Wie gesagt, von Value-ETFs würde ich Abstand nehmen. Ganz klar, das ist ganz klar eine Stock-Picking-Frage, Einzelwerte zu nehmen. Da ETF eigentlich nicht so die Masse. Und Growth gibt es ja auch ETFs dazu. Ich glaube, das ist auch eher eine Frage von Stock-Picking. Aber so ein Quality-Screener, das kann sehr hilfreich sein, wenn man jetzt sagt, man möchte breit sich aufstellen, aber eben hier nicht blind in etwas rein investieren, sondern da nochmal eine Selektierung vornehmen und ein Qualitätsmerkmal ergänzen. Dann haben wir das vielleicht noch einen Bereich, der noch interessant ist, der hier wenig bekannt ist, ist das dieses CAN-SLIM-Akronym, welches für das amerikanische Unternehmen Investors Business Daily entwickelt wurde. CAN-SLIM, also CRN und dann SLIM, S-L-I-M, repräsentiert 7 Eigenschaften, die viele Aktien zugeordnet werden können, welche kurz vor einer sehr starken Wertsteigerung stehen. Die Methode wurde 1950er Jahren von William O'Neill, dem Gründer von Investor Business Daily, entwickelt. 2015 wurde ein Exchange Traded Fund, also ein ETF, mit dem Fokus auf diesen IBD 50 aufgelegt. Kann man also nachgucken, wie dort die Wertentwicklung war. Diese computergenerierte Liste wird von Investors Business Daily veröffentlicht und basiert auf Aktien, welche eben diese Scan-Slim-Kriterien erfüllen. Sehr interessante Kriterien, deswegen gucken wir uns die genauer an. CanSlim ist eine Börsenstrategie, welche in Wachstumswerte investiert und schon in den Jahren 1953 in dem Buch How to Make Money in Stocks, a Winning System in Good Times and or Bad Times geschrieben wurde. Diese Strategie vereint sowohl technische Analyse als auch Fundamentalanalyse. Bis jetzt haben wir oft nur über Fundamentalanalyse geredet, aber technische Analyse ist ja von vielen Marktakteuren auch eine gern genutzte Möglichkeit. CanSlim ist also hier diese Börsenstrategie und steht als ein Akronym, eine Zusammensetzung aus verschiedenen Abkürzungen. Und fangen wir mal an, diese Abkürzungen zuzuordnen. Fangen wir mit dem C an. Das C steht für Current Quarterly Earnings, also die aktuellen Quartalsergebnisse, die ja viermal im Jahr stattfinden. Der Anstieg der Quartalsgewinne pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr muss mindestens bei 18-20% liegen, was schon ein sehr starkes Wachstum ist. Idealerweise muss auch ein dynamischer Anstieg zwischen den einzelnen Quartalen bestehen. Also auch hier sollten die Quartale nicht schwächer werden, sondern immer weiter wachsen. Das A steht für das Annual Earnings Growth, also das jährliche Gewinnwachstum. Also ansteigende Gewinne über 3 Jahre mit einer Wachstumsrate von mehr als 25%. Dabei sollte der Return on Earnings höher sein als 17%. Das N steht für New Products or Services, also neue Produkte oder Angebote. Um ein großartiges Wachstum zu generieren, auch in der Zukunft, sind oftmals neue und besonders innovative Produkte oder Services notwendig. Der sollte das Unternehmen etwas haben, was Mehrwert liefert und für konstantes Wachstum eben sorgt. Das S, also wir sind bei Kahn, jetzt kommt das S für Slim. Das S steht für Supply and Demand, das heißt also Angebot und Nachfrage. Ein hohes Handelsvolumen bei steigenden Kursen ist ein sehr positives Signal nach dieser Matrix. Dabei wird das tägliche Volumen einer Aktie im Vergleich zum Durchschnitt betrachtet. Das L steht für Leader and Laggard, also das heißt Marktführer und Nachzügler. Der mit Marktführer meint O'Neill Unternehmen mit der besten Gewinnentwicklung und sehr hohen Return on Investment und Gewinnmargen und dynamischen Preisentwicklungen. Das I steht für Institutional Sponsorship, also ganz klar die Großanleger, die institutionellen Anleger wie Banken, wie Fonds, Pensionsfonds und so weiter und so fort, welche mit sehr hohen Investitionsvolumen die Preisentwicklung unterstützen können, auch durch Analysen natürlich. Wenn diese das Unternehmen dann kaufen, ist es ein sehr gutes Zeichen, ein guter Indiz dafür, dass es ein nachhaltiges Wachstum eben gegeben wird. Und zum Schluss haben wir M und M steht für Market Direction, also die Marktrichtung. Alle Fundamentaldaten einer Aktie mögen hoch noch so überzeugend sein. Wenn der Gesamtmarkt sich gegenläufig entwickelt, weil wir haben Korrektur, wir haben einen Crash, dann stehen die Chancen sehr hoch, dass auch die besten Aktien nach unten gezogen werden. Das soll auch damit vermindert werden. Und das ist eine sehr interessante Strategie, muss man sagen. Weniger bekannt, kann man mal angucken. Wie gesagt, 2015 gibt es diesen ETF darauf, IBD 50, wenn einem das hier zusagt. Werden wir mal sehen, ob diese Strategie auch weit angewendet werden können. Und zum Abschluss noch auch eine eigene Strategie, wenn man so sagen möchte, das All-Wetter-Portfolio, das All-Wetter-Portfolio. Um was geht es hier? Wie funktioniert es? Ray Dalio, wer ist das überhaupt? Es ist ein sehr legendäres Portfolio, muss man sagen. Stabile Rendite, ist nicht der Lack ein bisschen ab? Die Outperformance in den letzten Jahren gab es nicht. Es gab eben keine Überrendite verglichen mit dem MSCI World und trotzdem eines der beliebtesten und bekanntesten Portfolios der Welt. Woran liegt das? Ist die Stimmung an den Börsen positiv, so läuft jedes einigermaßen vernünftiges Portfolio ins Plus, teilweise sogar umso trashiger, verrückter die Werte sind, umso viel Fantasie drin sind, haben wir 2021, 2020 ja gesehen, umso besser liefen die Aktien dann nach dem Corona-Crash. Sobald der Krisenmodus eben startet, steigt die Volatilität und viele Anleger steigen mit herben Verlusten aus den Märkten aus. Dafür ist ja ganz klar, dass die überzogenen Erwartungen, Emotionen und die eigene Risikotoleranz das größte Thema. Mit dem All-Wetter-Portfolio hat der legendäre Hedgefondsmanager Ray Dalio einen Ansatz entwickelt, der selbst bei turbulenten Börsenwetter weiterhin immer relativ gesehen stabile Renditen abwerfen soll. Das Ziel, aktienähnliche Renditen bei einer signifikant geringeren Schwankungsbreite, also Volatilitätsbreite, einfach zu ermöglichen. Wie genau das Allwetterportfolio zusammengestellt wird, welche Vor- und es gibt auch immer Nachteile es bietet und wie man es zum Beispiel mit den ETF nachbilden könnte, können wir hier ein wenig aufdröseln. Aber erstmal, wer ist Ray Dalio? Diese Person ist wirklich sehr bekannt in Investmentbereichen, aber natürlich auch nicht allen bekannt, deswegen kurze Vorstellung. Ray Dalio ist Gründer und auch CEO gewesen des weltweit größten Hedgefonds. Er hat sich eigentlich zurückgezogen, ist eigentlich nur Berater und der weltgrößte Hedgefonds ist Bridgewater Associates. Nach heutigem Stand verwaltet der Hedgefonds ein Vermögen von über 150 Milliarden US-Dollar. Wahrscheinlich sind es jetzt sogar noch um einiges mehr. Seinen Weg an die Börse ebnete Dalio bereits im Alter von 12 Jahren, als er Caddy auf dem Golfplatz Anlagetipps mit den Spielern austauschte. Nach seinem MBA, also Master of Business Administration, Studium an der Harvard Business School, 1975 baute er seinen Hedgefonds von seiner Zwei-Zimmer-Wohnung in New York aus. Dalio gibt zudem als Philanthrop und spendet über seine Stiftung bis dato über 850 Millionen US-Dollar an soziale Projekte. Mit einem geschätzten Privatvermögen von knapp 20 Milliarden US-Dollar steht er laut Forbes aktuell auf Platz 88 der reichsten Menschen der Welt. Mit seinem Pure Alpha Fonds hat Dalio seit seiner Auflage in 70er Jahren erstaunliche Gewinne erzielen können, was ihn in der Öffentlichkeit zum besten Hedgefondsmanager aller Zeiten werden ließ, auch wenn die Performance in vergangenen Jahrzehnten eher enttäuschte, was man dazu sagen muss. Ray Dalio ist auch sehr aktiv auf YouTube, kann man viele Bereiche sehen, hat auch einen eigenen Channel, der auch sehr schön zeigt, wie bestimmte Marktzyklen funktionieren, wenn man diese Marktzyklen-Theorie hier glaubt zum Beispiel und das nachverfolgen möchte, da kann man, ist man an der richtigen Stelle, muss man sagen, ist sehr gut aufbereitet und hier fundamental gut dargestellt. Aber warum gibt es jetzt dieses Allwetterportfolio? Für was ist das überhaupt gut? Der ursprüngliche Gedanke war hier, ein Portfolio für die eigene Familienstiftung aufzusetzen. Ziel des Allwetterportfolios ist es, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig eine gute Rendite zu erzielen, unabhängig von der aktuellen Börsenphase. Dabei lehnte er sich an die Arbeiten des Nobelpreisträgers Harry Markowitz an. Dalio erforschte gemeinsam mit dem Mathematiker Brian Gold, der seit 1990 als Analyst bei Bridgewater Associates arbeitete, an der Frage, wie sich das Risiko-Rendite-Verhältnis eines fiktiven Portfolios verändert, wenn man weitere Assets mit unterschiedlichen Korrelationen aufnimmt. Sie entwickelten umfangreiche statistische Analysen mit dem Ergebnis, dass sie mit nur 15 bis 20 unkorrelierten Assets, die sich also ganz klar unterscheiden und nicht miteinander zusammenhängen, ihr Risiko erheblich reduzieren konnten, ohne dabei Renditeerwartungen nach unten zu korrigieren. Im Ergebnis ist ein Portfolio-Modell entstanden, das bei aktienähnlichen Renditen ein wesentlich besseres Risiko-Rendite-Verhältnis bietet. Während klassische Assets in 4 von 10 Jahren an Wert verlieren, lag das Verlustrisiko vom All-Weather-Portfolio bei gerade mal 11%, also deutlich weniger. Dalio machte mit seiner Strategie zudem auf einen kritischen Fehler vieler Investoren aufmerksam. Viele Aktien, also Wertpapiere im Depot, zu haben bedeutet nicht, dass du ja breit diversifiziert bist. Das heißt auch nicht unbedingt, wenn du einen ETF hast, dass du wirklich breit diversifiziert bist. Der Diversifikationseffekt kommt erst dann zum Tragen, wenn die einzelnen Wertpapiere nicht miteinander korrelieren und sogar teilweise dann eben entgegengesetzt sich verhalten bei Marktkorrekturen. Dieses System implementierte Dalio in seinen Kundenportfolios und erreichte damit über Jahre hinweg sehr ausgezeichnete Renditen, muss man sagen. Warum oder woraus besteht das Allwetterportfolio? Das fragt man sich natürlich jetzt. Für Dalio existiert für jedes Asset die ideale Jahreszeit, nennt er das, oder auch Zyklus, in der es am besten performt. Daher kommt auch der Name des Allwetterportfolios, die eben hier die vier Jahreszeiten lauten. Wir haben zum Beispiel hier aufgeteilt die Inflation, die Deflation, das positive Wirtschaftswachstum und negatives Wirtschaftswachstum. Kann man also hier mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter absenken. Inflation nochmal, dass das Kaufpreisniveau steigt, was wir jetzt momentan haben. Deflation, damals in der Finanzkrise, Kaufpreisniveau sinkt, was teilweise sogar noch viel schlimmer ist, besonders für Assetpreise wie Aktien, als eine Inflation. Da niemand prognostizieren kann, welche Jahreszeit, also welcher Zyklus momentan als nächstes kommt, empfiehlt Dalio, dass Anleger ihr Geld gleich verteilt auf alle vier Jahreszeiten schichten sollten. Man kann ja gucken, gibt es verschiedene Grafiken auch im Internet zu finden, wenn es ums All-Weather-Portfolio geht. Es ist also aufgeteilt in 4 Jahreszeiten. Wir haben hier zum Beispiel beschleunigte Inflation. Was für Sachen wird hier gewichtet? Wir haben Gold, wir haben Rohstoffe, Anleihen, Emerging Markets, inflationsgeschützte Anleihen, ein wenig Bargeld. Das wird hier bevorzugt. Teilweise, wenn die Inflation sich hier wieder ein bisschen beruhigt, Immobilien, international, auch Aktien, Emerging Markets sind hier interessant. Wenn wir in den Bereich wieder beschleunigtes Wirtschaftswachstum kommen, was in Inflation oft einhergeht, besonders nominales Wachstum natürlich, haben wir Unternehmensanleihen, Industrieländer, hier im Bereich Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, auch wieder Immobilien, Industrieländer, Aktien, Industrieländer, die sind interessant. Dann haben wir eine verlangsamte Inflation, da ist wirklich langlaufende Staatsanleihen, Gold und wieder ein wenig Bargeld interessant. Und dann haben wir ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum, was dann wieder zu einer Deflation führt. Und dann wird er wieder auf Emerging Markets, Rohstoffe und Gold setzen. Also Gold hier immer ein wichtiger Bestandteil in diesen Bereichen. Um das aufzudröseln, gucken wir uns mal genauer an. Anleihen hat er 55% etwa gewichtet. Mit 55% ist die Anleihequote relativ hoch angesetzt, muss man sagen. Dario setzt hierbei auf die bonitätsstarke US-Staatsanleihen. 40% fließen in 30-jährige und 15% in 10-jährige US-Staatsanleihen. Anleihen gelten als Risikodämpfer und dienen zur Abflachung von Wertschwankungen. Sie seien über einen wichtigen psychologischen Effekt aus, der von renditefokussierten Kritikern häufig eben übersehen wird. Und das ist ja ein Grund dafür. Dann natürlich sind auch Aktien ein Bestandteil, den wir jetzt nicht extra aufgezählt haben. Und zwar Aktien machen etwa 30% von diesem Portfolio aus. Aktien sind Renditebausteine und sollen in guten Börsenphasen für Aufschwung und für eine Überrendite sorgen. Die Aktienquote setzt Dario bei maximal 30% an. Schwerpunkt bildet der US-Markt immer natürlich mit dem S&P 500 als Benchmark, also als Standardindex. Zudem setzt der Allwetteransatz auf einen kleinen Anteil in Small Caps, also kleinere Unternehmen, europäische Aktien, aber auch Emerging Markets Aktien aus Asien und Schwellenländern. Lediglich 9% des Allwetterportfolios sind in ausländischen Märkten aber investiert, sollte man auch mit beachten. Und dann haben wir 15% in Rohstoffe. Viele Anleger unterschätzen die Funktion von Rohstoffen im Portfolio. Gerade Gold als in der Krisenphase besonders effektiv erwiesenes Mittel, in vielen Krisenphasen über mehrere hunderte, sogar tausende Jahre. Demnach landen auch Rohstoffe mit 15% zur Risikominimierung im Portfolio. Gucken wir uns mal an, wie ist das denn auf die Rendite und das Risiko, hat sich das denn ausgewirkt? Bridgewater Associates veröffentlicht grundsätzlich keine Performance-Kennzahlen auf ihrer Seite. Dennoch wurde die Entwicklung des All-Weather-Portfolios von vielen Journalisten, auch von Buchautoren wie Tony Robinson und Ben Carlson, der hat das Buch geschrieben A Wealth of Common Sense, simuliert. Tony Robinson kam dabei auf eine durchschnittliche Jahresrendite von 9,4% zwischen 1984 und 2013 mit über 86% positiver Entwicklung in dieser Zeitspanne. Ben Carlson kam auf ähnliche Resultate. Laut Berechnungen erzielte das All-Weather-Portfolio nach diesem Ansatz zwischen 1972, da hatten wir extrem starke Inflation in diesem Bereich, und 2013 eine durchschnittliche Rendite von 9,5% pro Jahr, bei einer Volatilität von nur 7,9%, was wirklich eine sehr geringe Volatilität ist. Auch andere Bereiche haben das Portfolio nachgestellt und zum Beispiel seit der Auflage dieser Strategie 2013 eine Gesamtperformance von 70%, das wären dann 6% per annum, erzielt. Das Portfolio wird mit 9 ETFs zum Beispiel abgebildet und kostet lediglich 0,13% pro Jahr. Kann man bei extra ETF zum Beispiel nachgucken, das ist da sehr preisgünstig, muss man sagen, in diesem Bereich. Um das nachzubauen, brauchen wir mehrere ETFs. Man braucht hier iShares, Treasuries, S&P 500 ETFs, Emerging Markets, gibt es alles zur Verfügung gestellt. Auch hier iShares Diversified Commodity Swap ist eine gute Möglichkeit, dort zu investieren in Rohstoffebereiche. Invesco Physical Gold ist eine kostengünstige Möglichkeit, hier in Gold zu investieren. Da findet man ganz viele Möglichkeiten, wenn man das hier machen möchte. Was ist denn die Kritik an diesem Portfolio-Modell? Trotz des sehr langjährigen Erfolgs bleibt das Allwetterportfolio nicht kritikfrei. Keine der Strategien ist ja ohne seine Nachteile. Das Rendite-Risikoverhältnis ist ohne Zweifel sehr beeindruckend, das muss man einfach mal festhalten. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass sich die Rendite für Staatsanleihen in den vergangenen Jahrzehnten drastisch verändert haben. Mittlerweile sind Renditen jenseits der 3-4% alles andere als realistisch, aber momentan werden sie wieder realistischer, aber von 3-4% sind wir trotzdem noch weit, weit entfernt. Weshalb du die historischen Renditewerten keineswegs als Prognose für die Zukunft heranziehen darfst, darf man nicht vergessen, was heißt das, wenn die Renditen steigen. Das heißt, bei der Staatsanleihe bekommst du statt jetzt, bei der 10-jährigen sind wir jetzt bei etwa 2%, glaube ich, und wenn es jetzt mit den Renditensteigerungen durch die Zinssteigerungen der FED weitergehen sollte, gehen wir vielleicht auf 3%, zwischen 3-4%, steigt die Rendite. Das heißt, wenn die Rendite aber steigt, dann fällt ja der Anleihekurs, das ja wieder dich negativ beeinflussen würde in dein Portfolio. Sollte man nicht vergessen, die Rendite steigt, das heißt, der Anleihekurs fällt. Und andersrum genauso. Also Rendite sinkt, dann steigt der Anleihekurs, was ja für dich eigentlich sogar kurzfristig natürlich interessanter ist. Auch der Schwerpunkt auf den USA ist in mancher Meinung nach nicht in Gänze nachvollziehbar. Zwar stellt die USA den global stärksten Kapitalmarkt dar, mit Abstand, das Finanzzentrum der Welt. Als Anleger, aber in regionalen Konzentrationen sind viele Leute eher negativ eingestellt. Thema Klumpenrisiko natürlich, aber das finde ich immer oft auch zu einfach gemacht, denn die USA, die Unternehmen, eine Apple, eine Amazon, Facebook, sind das wirklich amerikanische Unternehmen? Das sind doch eigentlich westliche Weltkonzerne. Amazon hat auch hier ein Riesengeschäft, Facebook, WhatsApp, Instagram, alles Mögliche nutzen auch hier eigentlich fast jeder Europäer zum Beispiel, aber auch weltweit ein aktives Unternehmen. Apple, iPhone sind auch in China extrem beliebt, werden auf der ganzen Welt verkauft, haben zeitweise sogar da größere Marktanteile als in den Heimatmarkt USA. Ich finde das schwierig heutzutage noch so ganz schwer, bei so einer starken Globalisierung wirklich noch hier nach Ländern zu stark zu unterscheiden. Aber das stößt halt Leuten oft auf, dass hier die USA auch in den Weltportfolios und Welt-ETFs so hoch gewichtet ist. Man kann hier ein Fazit ziehen, das Allwetterportfolio bleibt eine ganz solide Wahl für risikobewusste Anleger, die ein stabiles Vermögenswachstum eben wünschen, ohne von Turbulenzen abgelenkt zu werden. Große Ausreißer nach oben oder nach unten wird es eben nicht geben, das ist sehr unwahrscheinlich. Man muss eben beachten, Anleihequote ist relativ hoch, viele US-Anteile. Muss also zur USA, auch für den Staat USA, eher positiv gestellt sein. Gute Beimischungen oder Ergänzungen sind natürlich noch ETFs auf europäischen Markt, Schwellenländer da ein bisschen stärker zu gewichten, andere Bereiche noch zu erhöhen, da könnte man seine Rendite vielleicht steigern, aber damit steigt auch die Volatilität. Man muss sagen, die letzten Renditenzahlen von 6% haben den Markt weit nicht geschlagen, muss man sagen, und könnten gerade so momentan die Inflation vielleicht plus minus null machen, das ist natürlich ein bisschen zu wenig, da erwartet man schon mehr, wenn man sein Geld dort anlegt. Man muss sagen, dass dieser Ansatz, empfehlen viele Experten einfach auch nach diesem norwegischen Staatsfonds kann man es vergleichen, der eben auch sehr breit aufgestellt ist. Im Vergleich ist jedoch zum Beispiel die Aktienquote bei diesem norwegischen Staatsfondsmodell wesentlich höher und damit auch die Rendite, auch damit auch die Diversifikation in verschiedenen Sektoren. Man muss sagen, das Allwetterportfolio hat letzten Jahre nicht gut performt, verglichen mit anderen großen Indizes. Das lag einfach daran, dass die Technologiewerte und Aktien so stark gelaufen sind. Es kann auch sein, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo es schwieriger wird. Aber ich würde mal sagen, so eine größere Gewichtung auch in Anleihen, in Gold, das ist eine gute Möglichkeit für sehr volatile Zeiten, aber besonders auch, wenn man älter wird. Also wenn man jetzt Richtung vielleicht doch Rente geht und sagt, okay, man möchte langsam zur Ruhe setzen, man zieht einen Teil des Geldes raus für den Konsum, anderen Geld möchte man im Aktienmarkt behalten, aber eben sich hier absichern, dann wäre das womöglich eine gute, und wir haben es gesehen, im Durchschnitt, wenn man das über 5 ETFs abbildet, dieses Portfolio, auch keine teure Variante. Für junge Menschen sollte das eigentlich keine Alternative sein, nur wenn man wirklich sehr wenig Volatilität und auch wenig Risiko nach unten haben möchte. Aber das ist wirklich erst was für den späteren Herbst im Leben. Dann ist aber auf jeden Fall interessant, hier nochmal zu überdenken, wie hoch groß seine Gewichtung wirklich nur in Aktien sein muss. Womöglich werden auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wieder Anleihen, aber Rohstoffe sowieso. Aber auch Immobilien waren ja ein Thema, wieder nach einer gewissen Bewertungsbereinigung, erst recht bei Immobilien, die ja teilweise sehr, sehr hoch bewertet sind, wieder interessanter. Das war der Aktien-News-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.